Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, der Predigttext für den heutigen Karfreitag steht im Markus-Evangelium, Markus 15, die Verse 33 bis 41. Dort lesen wir: Um 12 Uhr mittags verfinsterte sich der Himmel über dem ganzen Land. Das dauerte bis um 3 Uhr. Gegen 3 Uhr schrie Jesus: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten: Der ruft nach Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essig, steckte ihn auf eine Stange und wollte Jesus trinken lassen. Dabei sagte er: Lasst mich machen, wir wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben bis unten. Der römische Hauptmann aber, der dem Kreuz gegenüberstand und miterlebte, wie Jesus aufschrie und starb, sagte: Dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Auch einige Frauen waren da, die alles aus der Ferne beobachteten. Unter ihnen Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren, und Joses, sowie Salome. Schon während seines Wirkens in Galiläa waren sie Jesus gefolgt und hatten für ihn gesorgt. Außer ihnen waren noch viele andere Frauen da, die mit Jesus nach Jerusalem gekommen waren. Liebe Geschwister, dem heutigen Anlass entsprechend wollen wir uns heute mit dem Tod Christi beschäftigen. Seinen Tod wollen wir heute Morgen einmal genauer betrachten. Der Tod von Jesus Christus unter der Lupe, so lautet heute Morgen unser Predigtthema. Und wir gehen gleich zum ersten Predigtpunkt über. Der Tod von Jesus Christus unter der Lupe, Punkt 1 heute Morgen, ein scheinbar seit dem Sündenfall ganz gewöhnlicher Tod. Liebe Gemeinde, unser Predigttext, der setzt hier auf dem Höhepunkt des Leidens von Jesus Christus ein. Vieles hatte unser Herr bis zu diesem Zeitpunkt schon erduldet. So hatte er am Abend vorher den Gebetskampf in Gethsemane gekämpft. Anschließend wurde er in der Nacht zu Karfreitag gefangen genommen. Dann die stundenlangen Verhöre und die Verurteilung. Erst vor dem Hohenpriester und dem jüdischen Rat. Dort auch die ersten gewalttätigen Übergriffe, das Anspucken, die Schläge, der Hohn, der Spott. Dann auch vor Pilatus, mit der offenen Ablehnung des Volkes, mit dem Urteil und der sich anschließenden Geißelung. Dann der Spott und die Gewalttätigkeit der Soldaten, die quasi zur Unterhaltung ihren Mutwillen mit ihm treiben. Und als nächstes der beschwerliche Weg zur Hinrichtungsstätte. Nach schätzungsweise 27 Stunden ohne Schlaf. Schwer verletzt. Übersät mit offenen Wunden. Und zuletzt die schmerzhafte und entwürdigende Kreuzigung selbst. Und der mit dieser Hinrichtungsart verbundene Todeskampf. Mit Schmerzen, Luftnot, Muskelkrämpfen, Benommenheitszuständen und einigem mehr. Und immer dabei der beißende Spott. Die Schmährufe der führenden Priester und Gesetzeslehrer. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er der versprochene Retter ist, der König von Israel, dann soll er doch jetzt vom Kreuz herunterkommen. Wenn wir das sehen, werden wir ihm glauben. Mit Einsätzen unseres Predigttextes dauert dieser unmittelbare Todeskampf, also der Todeskampf am Kreuz, bereits 3 Stunden. Und dann, weitere 3 Stunden später, stirbt der Sohn Gottes. Um 15 Uhr Ortszeit ist Jesus tot. So die unmissverständliche Aussage des Evangelisten in Vers 37. Da sagt er: Aber Jesus schrie laut auf und starb. Die Erwartung der Gaffer unter dem Kreuz erfüllte sich insoweit nicht. Elia holte Jesus Christus nicht vom Kreuz. Nein, Jesus Christus starb. Beim Nachdenken über diesen Tod, da fällt zunächst diese scheinbare Gewöhnlichkeit auf. Was meine ich damit? Ich meine, dass der Sohn Gottes hier gewissermaßen wie jeder andere Mensch stirbt. Sicher, sein Tod ist insoweit außergewöhnlich, als dass es ein Verbrechertod ist, ein gewaltsamer Hinrichtungstod. Aller Voraussicht nach wird keiner von uns hingerichtet werden und auf diese Art und Weise schon gar nicht. Aber davon abgesehen erscheint der Tod von Jesus Christus ansonsten ganz gewöhnlich. Er stirbt auf den ersten Blick ganz so wie andere Menschen. Oder genauer ausgedrückt, wie alle anderen Menschen nach dem Sündenfall. Jetzt wird gleich klar werden, was ich meine. Erinnern wir uns, vor dem Sündenfall im Garten Eden gab es keinen Tod. In 1. Mose 1, Vers 31 heißt es, und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und sah, es war alles sehr gut. Der Tod, der kam erst später ins Spiel. In 1. Mose 2, Vers 15 und 16, ja, da lesen wir von ihm. Da heißt es, Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Weiter sagte er zu ihm, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Und wir alle wissen, wie die Geschichte weiterging. Wir hörten auch in der Lesung davon. Der Mensch übertrat Gottes Gebot und fiel. Und mit diesem Fall kam der Tod. Und zwar nicht nur für Adam und Eva, nein, auch für alle ihre Nachkommen. Der Paulus spricht in Römer 5, Vers 15 davon und er sagt, die Verfehlung des einen Menschen, also des Adam, hat allen übrigen den Tod gebracht. Im gleichen Kapitel, im Vers 17, durch die Verfehlung des einen kam, dieses einen wegen, der Tod zur Herrschaft über alle Menschen. Also seit dem Sündenfall ist der Tod in der Welt. Seit dem Sündenfall ist der Mensch dem Tod unterworfen. Und dieser Tod, dieses Verderben, wirkt sich dabei in verschiedene Richtungen aus. In der systematischen Theologie spricht man in diesem Zusammenhang von den Unterarten des Todes. Der Tod, der gliedert sich in den geistlichen, den leiblichen und den ewigen Tod. Und jede Unterart ist hier eine bestimmte Auswirkung dieses einen Todes. Ja, also es gibt nicht drei Tode, aber der eine Tod, der wirkt sich in dreifacher Art und Weise aus. Wir wollen das einmal an unserem Stammvater hier deutlich machen. Also Adam erlitt nach dem Fall zunächst den geistlichen Tod. Er geriet in eine Verfassung, in der ihm das wahre Leben fehlte. Er verlor seine Gerechtigkeit. Ja, er wurde augenblicklich zum Sünder. Ja, Paulus beschreibt das einmal in 3, Vers 23, Römer 3, Vers 23, da sagt er, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Also mit dem Sündenfall tritt augenblicklich eine gravierende Änderung ein. Adam und seine Nachkommen haben ihre ursprüngliche Würde und ihren ursprünglichen Glanz verloren. Seitdem ist alles, was sie denken und tun, Sünde. Bei Adam eben vom Zeitpunkt des Falls an und bei seinen Nachkommen, also auch bei uns, vom Zeitpunkt der Geburt an. Zwischen dem Menschen und Gott besteht seitdem eine Scheidung. Sie sind allesamt geistlich tot. Unmittelbar mit dem geistlichen Tod traf Adam aber auch der leibliche Tod. Ja, zwar fiel Adam nicht sofort tot um, aber dennoch, diese Macht des leiblichen Todes begann sofort zerstörerisch zu wirken. Sein irdisches Leben verwandelte sich in ein kontinuierliches Sterben, ein Sterben, dessen Symptome in zahlreichen leiblichen Übeln und Krankheiten besteht. Und das dann letztlich im leiblichen Tod Adams gipfelt. Also auch diese Ausprägung des Todes ereilte Adam unmittelbar nach dem Fall. Und hier wieder, Bei seinen Nachkommen wirkt dieser Tod bereits ab der Geburt. Und er setzt sich in unterschiedlichen Schwächezuständen fort. Ja, der leibliche Tod umfasst alles, was die Schrift an Sündenstrafen nennt. Alle Übel, die uns begegnen, können als Vorboten des leiblichen Todes aufgefasst werden. Ja, denken wir an die Übel, die der Herr unseren Eltern in der Strafrede angekündigt hat. Ja, dass sie ihr Brot mühsam erwerben müssen. Dass der Acker die Frucht nicht geben wird. Oder nur mit besonderer Mühe. Besonders eindrücklich redet auch Psalm 90 vom leiblichen Tod. Ja, in diesem Psalm des Todes, da wird ganz deutlich, das Hauptmerkmal dieses irdischen Lebens nach dem Sündenfall ist Tod. Und der ewige Tod, der ist dann nur die immerwährende Fortsetzung des geistlichen Todes. Er ist mit dem geistlichen Tod gewissermaßen schon gesetzt. Er macht die bestehende Trennung zwischen Gott und dem Menschen dann zu einer unumkehrbaren. Der ewige Tod, der tritt unweigerlich dann ein, wenn es zu keiner Änderung kommt. Wenn also die bestehende Trennung nicht zu Lebzeiten überwunden wird. Ja, wenn diese nicht vor dem Gipfelpunkt des leiblichen Todes aufgehoben wird. Und von diesem Tod heißt es in Offenbarung 20, Vers 14, der Tod und die Totenwelt wurden in den See von Feuer geworfen. Dieser See von Feuer ist der zweite, der endgültige Tod. Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See von Feuer geworfen. Also dies sind die drei Unterarten des Todes. Die drei Ausprägungen des einen Todes. Dieses Verderbens, das seit dem Sündenfall das menschliche Dasein prägt. Zuerst das unserer Stammeltern Adam und Eva, dann aber auch das Dasein aller Menschen. Seit dem Sündenfall lautet das Los aller Menschen Tod. Geistlich, leiblich und wenn nichts dazwischen kommt, auch ewig. Oder in den Worten des Heidelbergers, 10. Frage, will Gott diesen Ungehorsam ungestraft lassen? Nein, sondern er zürnt schrecklich über die sündige Art des Menschen und seine sündigen Taten. Beides will er nach seinem gerechten Urteil schon jetzt und ewig strafen, wie er gesprochen hat. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Und der Tod von Jesus Christus, der scheint sich hier nahtlos einzureihen. Denn Markus berichtet uns doch ganz eindeutig von dessen leiblichem Tod. Ja, der leibliche Tod hat sich bei ihm auf jeden Fall ausgewirkt. Jesus war verletzt, schwer verletzt. Er war durstig. Und zuletzt heißt es dann in Vers 37, dass er starb. Aber mehr noch. In Vers 34 berichtet Markus von dem traurigen Ausruf Jesu. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er spricht dieser Ausruf nicht von einer Scheidung, ja von der Trennung zwischen Gott und diesem Menschen. Und dies könnte für den geistlichen Tod sprechen. Und dann zuletzt, unmittelbar nach diesem Ausruf, stirbt er. Ja, das würde entsprechend dem oben Gesagten seinen ewigen Tod bedeuten. Denn Jesus Christus starb doch in dem Zustand dieser Trennung. Und der ewige Tod ist doch nur die Fortsetzung des geistlichen Todes. Er zementiert doch nur den bestehenden Trennungszustand. Ja, tatsächlich, liebe Geschwister, auf den ersten Blick, da wirkt der Tod von Christus relativ gewöhnlich. Ja, wenn wir einmal von dem Umstand der Hinrichtung absehen. Wenn wir davon absehen, dann könnte man sagen, hier starb ein Mensch. Ganz ähnlich, wie dies täglich 155.000 Mal auf der Welt geschieht. Im Grunde nichts Besonderes. Und Menschen sterben seit dem Sündenfall aufgrund ihrer Sünden. Einen anderen Grund kennen wir letztlich nicht. Und diese Logik zu Ende gedacht hieße dann, hier starb ein Sünder, denn gerade der leibliche Tod ist doch hierfür das sichere Zeichen. Ja, Dann denken wir an unseren Perso. Ja, dieser Ausweis ist ein sicheres Zeichen dafür, dass man die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Ja, diese Plastikkarte, ja, die weist mich als Deutschen aus. Auf dieses Zeichen kann sich der Polizist, der mich kontrolliert, verlassen. Und vom leiblichen Tod gilt in gewisser Weise dasselbe. Wie der Ausweis die Staatsbürgerschaft verbirgt, so der Tod das Sünderdasein. Jeder Mensch, der stirbt, stirbt wegen der Sünde. Jeder und jede stirbt, weil er oder weil sie Sünder bzw. Sünderin ist. Tod als billige Strafe für die Sünden. Das ist seit dem Sündenfall die Regel und ist damit scheinbar auch bei Christus der Fall. Und dass dem nicht so ist, davon erfahren wir im zweiten Teil der Predigt. Der Tod von Jesus Christus unter der Lupe, Punkt 2 heute Morgen, ein tatsächlich seit dem Sündenfall ganz außergewöhnlicher Tod. Liebe Geschwister, der Tod von Jesus Christus ist ganz und gar nicht gewöhnlich. Im Gegenteil, dieser Tod ist ganz und gar außergewöhnlich. Der Tod von Jesus Christus unterscheidet sich fundamental vom Tod anderer Menschen. Ja, man könnte sagen, seit dem Sündenfall hat es einen solchen Tod noch nicht gegeben. Dabei ist beim Tod von Christus nicht alles anders. Ja, auch hier stirbt ein Mensch. Und auch dessen Tod hat mit der Sünde zu tun. Ja, mit der Strafe für Sünde. Aber bei aller Gleichförmigkeit bestehen hier deutliche Unterschiede. Unterschiede, die dem Tod von Jesus Christus einen ganz eigenen, einzigartigen Charakter verleihen. Und dies im Wesentlichen aus zwei Gründen. Einmal liegt bei diesem Tod kein Zwang zugrunde. Ja, dieser Tod von Christus, er eignet sich nicht folgerichtig. Im Grunde gibt es für diesen Tod gar keine Notwendigkeit, weil dieser Tod völlig freiwillig geschieht. Ja, das ist ein Umstand, der ihn deutlich von allen anderen menschlichen Toten abhebt. Diese Freiwilligkeit des Todes Christi wird sehr deutlich, wenn wir im Markus-Evangelium zurückgehen. Da hatte der Evangelist die Freiwilligkeit deutlich gemacht. Denken wir beispielsweise an die dreifache Leidensankündigung Jesu. Eine steht in Markus 10, ab Vers 32. Dort informiert Jesus seine Jünger im Vorfeld über Karfreitag und sagt, hört zu, wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn nach dem Willen Gottes den führenden Priestern und den Gesetzeslehrern ausgeliefert werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten. Doch nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Verstehen wir, Jesus informierte seine Jünger schon weit vor Karfreitag über Karfreitag. Er wusste, was ihn in Jerusalem erwarten würde. Ja, was ihm dem Willen Gottes entsprechend dort erwarten würde. Und er ging diesem Leiden nicht aus dem Weg. Oder denken wir an seinen Gebetskampf im Garten Gethsemane, als er Gott darum bittet, ihm, wenn möglich, Karfreitag zu ersparen. Aber Vater, betet er da, alles ist dir möglich. Erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen. Aber es soll geschehen, was du willst, nicht was ich will. Und denken wir besonders an Markus 10, Vers 45. Dort spricht Jesus selbst über den Charakter seines Dienstes und er sagt, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Also der Tod von Jesus Christus geschieht nicht zwangsläufig, anders als bei uns. Sondern im Gegenteil, sein Tod geschieht freiwillig. Sein Tod hat damit einen ganz anderen Charakter. Dies unterscheidet ihn wesentlich von jedem anderen menschlichen Tod. Im ersten Teil hatten wir gehört, was der Tod ist, eine Strafe für Sünde. Ja, Römer 5, Vers 12b. Die Sünde dieses einen, Adam nämlich, brachte den Tod mit sich und alle verfielen dem Tod, weil sie auch alle selbst sündigten. Sünde und Tod, so lautet die deprimierende Gesetzmäßigkeit, der der Mensch seit dem Sündenfall untersteht. Der Mensch ist Sünder, er sündigt und er stirbt. Ganz zwangsläufig. Eins folgt hier dem anderen. Aber bei Jesus Christus besteht diese Gesetzmäßigkeit nicht, denn er sündigt nicht. Über ihn lesen wir in Hebräer 4, Vers 15, er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt, aber er blieb ohne Sünde. Herr Jesus Christus erfüllte in seinem Leben das Gesetz in vollkommener Weise. Niemals übertrat er auch nur ein Gebot. An dieser Stelle müssen wir uns in Erinnerung rufen, wer Jesus Christus ist. Er ist der Sohn Gottes, ein wahrer und gerechter Mensch und doch stärker als alle Geschöpfe, also auch wahrer Gott, der ewige Logos, verbunden mit der menschlichen Natur. Dieser Logos ging bei seiner Menschwerdung in unseren gefallenen Zustand ein. Er kam hinein in unser Elend, in diesen von Gott entfremdeten, allezeit von Gott fortstrebenden Wesenzustand. Aber ganz anders als wir ließ er sich davon nicht beherrschen, sondern im Gegenteil, er beherrschte ihn. Er sündigte nicht. Und demzufolge bestand für sein Sterben keine zwangsläufige Notwendigkeit. Für ihn gilt Johannes 10, Vers 18, wo er sagt, niemand kann mir das Leben nehmen. Ich gebe es aus freiem Entschluss. Es steht in meiner Macht, es zu geben und auch in meiner Macht, es wieder an mich zu nehmen. Damit erfülle ich den Auftrag meines Vaters. Also hier stirbt wirklich einer, der nicht sterben muss. Hier stirbt einer freiwillig. Freiwillig aus Liebe zum Vater und zu den Menschen. Also der Tod von Jesus Christus ist außergewöhnlich, weil er freiwillig geschieht. Freiwillig und nicht folgerichtig als Strafe für begangene Sünden. Zumindest nicht für selbst begangene Sünden. Das ist das eine. Aber es gibt noch mehr, was den Tod von Jesus Christus einzigartig macht. Ja, was diesen Tod absolut außergewöhnlich macht, ist auch sein stellvertretender Charakter. Der Evangelist Markus hatte dies in seinem Evangelium schon verschiedentlich deutlich gemacht. Denken wir nur an Markus 10, Vers 45, ich habe es gerade gelesen. Der Menschensohn ist gekommen, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Und auch in unserem Text wird hier dieser stellvertretende Charakter ausgesagt. Markus macht das hier nicht ausdrücklich, aber doch zumindest andeutungsweise. Markus tut dies, indem er bestimmte Phänomene beschreibt. Phänomene, die sich rund um den Tod von Jesus Christus ereignet haben. In Vers 33 beschreibt der Evangelist zunächst die dreistündige Finsternis. Von 12 Uhr mittags bis zum Tod von Jesus um 15 Uhr herrschte Dunkelheit. Was die Ursache hierfür war, sagt der Evangelist nicht. Möglich ist, dass schwarze Wolken den Himmel verdunkelt haben. Auch ein schwarzer Scirocco könnte die Ursache gewesen sein. Also kein Auto, sondern ein besonderer Sturm von der Wüste her. Diese Sandstürme sind für Jerusalem nichts Ungewöhnliches, besonders im Monat April. In einem Internetblog las ich hierzu den Erfahrungsbericht eines dort tätigen Wissenschaftlers. Er schreibt, Sandsturm in Jerusalem, in dieser Stärke für mich neu, bin eben zu selten hier. Neulich im April war es ja auch schon heftig, aber mehr im Süden, in der Wüste, im Wadi Rum. Heute hier, dichter Nebel hängt über der Stadt. Von der Altstadt war der Ölberg kaum zu sehen. Dabei ist es schwül warm, dass man schon beim Atmen schwitzt. Also dunkle Wolken oder ein Sandsturm als mögliche Ursache dieser Finsternis. Aber ganz egal, welche Ursache hier vorliegt, Markus sieht in dieser Finsternis eine tiefere Bedeutung. Er interpretiert diese Finsternis als ein Zeichen des göttlichen Gerichts. In Amos 8, Vers 9 Da beschreibt der Prophet den Gerichtstag Gottes. Und dort heißt es, an jenem Tag geht die Sonne am Mittag unter und am helllichten Tag wird es finster. Oder ganz ähnlich spricht Joel 2, Vers 10 von diesem Tag. Da heißt es, die Erde bebt und der Himmel zittert vor ihnen, Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne hören auf zu strahlen. Also der Tag des Gerichtes Gottes ist im Alten Testament mit Finsternis verbunden. Finsternis gilt dementsprechend als ein Zeichen des Gerichtes Gottes, als Zeichen seines Gerichtes über die Sünde und die Sünder. Und vor diesem Hintergrund beschreibt Markus hier diese Finsternis nicht umsonst, sondern sehr bewusst. Er sieht in dieser Finsternis ein göttliches Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass hier am Kreuz mehr passiert, als auf den ersten Blick erkennbar. Hier geschieht Gericht, Gottes Gericht über die Sünde. Für diese Annahme spricht auch der Ausruf von Jesus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, in diesem Schrei wird der ganze Schrecken des Gottesgerichts deutlich. Dieses Gerichts, das mit der Trennung von Gott einhergeht. Wir können die Tiefe dieses Ausrufs nicht ermessen. Denn hier ist der von Gott getrennt, der in Johannes 10 sagt, der Vater und ich, wir sind untrennbar eins. Oder Johannes 1, Vers 18, kein Mensch hat Gott jemals gesehen, nur der eine, der selbst Gott ist und mit dem Vater in engster Gemeinschaft steht, hat uns gesagt und gezeigt, wer Gott ist. Also von der engsten Gemeinschaft hin zur Trennung von Gott. Trennung aufgrund des Gerichts Gottes über die Sünde. Jesus erduldete in diesem Geschehen den geistlichen, ja den ewigen Tod. Er, der doch das Leben selbst ist. Zuletzt, dafür, dass im Tod Jesu Verborgenes passiert, spricht auch Vers 38 unseres Textes. Markus berichtet dort vom Zerreißen des Tempelvorhangs. Oder genauer, des Vorhangs, der trennend vor dem Allerheiligsten hing. Unmittelbar nach dem Tod Jesu zerriss dieser Vorhang von oben nach unten. Eben von oben nach unten, also ohne menschliches Zutun. Und wieder beschreibt Markus das hier sehr bewusst. Er sieht hierin ein klares göttliches Zeichen, ein Zeichen dafür, dass der Tod Christi die Trennung aufgehoben hat. Dieser Tod hat Sühnung gebracht, hat Vergebung gebracht. Das Volk Gottes hat nun ungehinderten Zugang zum lebendigen Gott. Ich fasse diesen Punkt zusammen. Markus interpretiert die Ereignisse rund um den Tod von Jesus Christus als Zeichen dafür, dass dieser Tod außergewöhnlich ist. Ja, weil eben bei diesem Tod mehr geschieht, als vor Augen ist. Weil sich hier auf Golgatha das Gericht Gottes über die Sünde vollzieht, stellvertretend für sein Volk. Dieses Gericht, das seinem Volk Versöhnung bringt. Hier geschieht das, was Paulus in 2. Korinther 5 sagt. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Ja, es stimmt, hier starb wirklich ein Mensch. Hier starb ein Mensch wegen der Sünde. Aber doch ganz anders, als dies gemeinhin der Fall ist. Denn dieser Mensch stirbt hier nicht für seine eigene Sünde. Er stirbt für unsere Sünde, für unser aller Sünde. Aber an dieser Stelle wollen wir noch einmal ein wenig tiefer bohren und fragen, ja, war das überhaupt ein wirklicher, ein menschlicher Tod? War das überhaupt ein Tod, der uns zugerechnet werden kann, von dem wir profitieren können? Oder mal ganz provokant gefragt, war dieses Leiden und Sterben Jesu wegen seiner Gottheit nicht nur Show? Ja, waren seine Leiden und war sein Sterben nicht nur in gewisser Weise Illusion? Er ist doch auch Gott. Konnte er dieses ganze Leiden Kraft seiner Gottheit nicht einfach umgehen? Antwort: Doch, dieser Tod war ein wahrhaftig menschlicher Tod. Ein Tod, der uns zugerechnet werden kann. Denn klar, Jesus Christus war Gott. Er war Gott und Mensch zugleich. Er hatte beide Naturen oder er hat beide Naturen. Bis in alle Ewigkeit. Einerseits die göttliche, andererseits die menschliche. Beide Naturen in ihm vereinigt, dabei aber nicht vermischt. Das heißt, jede Natur behält ihre Eigenschaften. Seine göttliche Natur bleibt immer unerschaffen, ohne Anfang der Tage und Ende des Lebens. Diese Natur erfüllt den Himmel und die Erde. Seiner menschlichen Natur nach ist er ein Geschöpf geblieben, mit Anfang und Ende. Diese Natur ist endlich und beschränkt. Ihr ist alles eigen, was einem wahren Körper zukommt. In seinem Leiden und Sterben nun handelt Jesus Christus entsprechend Philipper 2, Verse 6 bis 8. Da sagt Paulus über ihn, er war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Ja, seine Berufung war es, als Mensch für Menschen zu sterben. Und um dieser Berufung willen, um dieses Ziel zu erreichen, verleugnete er sich selbst. Verleugnete er in gewisser Art und Weise seine Gottheit. Er verzichtete auf den Einsatz seiner göttlichen Eigenschaften, um unseres Heils willen, damit sein Tod uns zugerechnet werden kann, damit wir selig werden können. So wollte sich Jesus der Allwissenheit nicht bedienen, wie wir es getan hätten. Er machte sein Leiden durch die Gewissheit der Errettung und Auferstehung nicht illusorisch. Er wollte sich ganz in das Leiden und den Tod versenken. Er rang mit dem Tod und erhob sich nicht über ihn durch seine Allwissenheit. Der Allmacht wollte er sich nicht bedienen, wie es uns nur allzu nahe gelegen hätte. Er setzte sie nicht ein, um die Feinde und den Satan von vornherein niederzuschmettern. Der Allweisheit wollte er sich nicht bedienen, um sein Wachstum und seine geistliche Entwicklung unnütz zu machen. Unter der Allgegenwart bediente er sich nicht, um die räumliche Begrenztheit aufzuheben. Er bediente sich in keinem Fall seiner Gottförmigkeit, um seine Knechtsgestalt illusorisch zu machen. Das, was er war, wollte er auch ganz sein. Er konzentrierte sich, er verlegte den Schwerpunkt seines Wollens und Denkens in den Rahmen dieses armen Menschenlebens. Er verleugnete, er entäußerte sich selbst und er tat das uns zugut, damit sein Leiden und Sterben als das unsere gelten kann, damit wir selig werden können. Liebe Geschwister, ich komme zum Schluss. Der Tod von Jesus Christus scheint auf den ersten Blick gewöhnlich, als ein Tod unter vielen. Aber dieser Tod ist alles andere als das. Dieser Tod ist im Gegenteil absolut außergewöhnlich. Denn dieser Tod bringt das, was ein Tod normalerweise nicht bringt. Er bringt Leben hervor. Ewiges Leben im Angesicht der Herrlichkeit Gottes und Freude. Ja, Freude. Denn bei aller Traurigkeit an diesem Karfreitag, bei aller Traurigkeit über das, was unser Herr erleiden musste, es bleibt die Freude über das durch diesen Tod vollbrachte Heil. So wie es in Offenbarung 5 heißt, da sagte einer der Ältesten zu mir, hör auf zu weinen. Der Löwe aus dem Stamm Juda und Nachkomme Davids hat den Sieg errungen. Er ist würdig. Er wird die 7 Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Da sah ich direkt vor dem Thron, umgeben von den 4 mächtigen Gestalten und vom Kreis der Ältesten, ein Lamm stehen. Es sah aus, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, die in die ganze Welt gesandt worden sind. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß, und nahm die Buchrolle aus seiner rechten Hand. Und als es sie genommen hatte, warfen sich die 4 mächtigen Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder Älteste hatte eine Harfe und eine goldene Schale mit Weihrauch. Das sind die Gebete der Menschen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel aufzubrechen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet. Und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen für Gott erworben. Menschen aus allen Sprachen und Stämmen, aus allen Völkern und Nationen. Zu Königen hast du sie gemacht und zu Priestern für unseren Gott. Und sie werden über die Erde herrschen. Diesem Herrn sei alle Ehre. Amen. Wir wollen das nächste Lied miteinander singen, die 90.